Welche Hindernisse haben wir aktuell im 21. Jahrhundert als Muslime, vor allem als die größte Minderheit in Deutschland hier?
Das ist ja auch irgendwo eine natürliche Veränderung, dass sich der Mensch selber auch seinem Umkreis anpasst.
Ich mache Abitur und es gibt eine Abi-Feier. Da wird vielleicht Alkohol getrunken. Bewusst Muslim heißt er dann.
Dass du weißt, okay, so rein rechtlich dürfte ich mich in diesem Raum bewegen, aber wir wissen beide, dass das jetzt nicht die beste Handlung ist.
Die Absicht ist ja gut, ich möchte eine Moschee bauen, aber ich nehme einen Kredit mit Zinsen. Meine Freiheit, ja, darf nicht zugleich mit deiner Freiheit tangieren. Also ich darf dich in deiner Freiheit dann automatisch nicht einschränken. Das ist die Grundlage, womit wir eigentlich mehr oder weniger auch groß werden.
Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankenbazar. Ich bin Besnik.
Und ich bin Radib.
Täglich treffen wir hunderte Entscheidungen, oftmals unbewusst. Heute wollen wir über die Frage sprechen, wie man die islamisch beste Handlung setzen kann. Assalamu alaikum. Wie geht's, wie steht's?
Alhamdulillah, wie geht's dir? Das ist zu einem solch wichtigen Thema eingeleitet. Ich glaube, ich befürchte, dass wir dem Thema überhaupt gerecht werden können.
Ja, wir können es inshallah versuchen, trotz des sehr schwülen Wetter in
Ja,
Hamburg.
es war echt warm.
Ja. Wie war dein Tag, Bruder? Wann hast du zuletzt eine Entscheidung getroffen?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, jeden Moment des Alltags, glaube ich. Also in jedem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, aber mein Alltag war ein bisschen stressig gewesen. Alhamdulillah, weil ich gerade in der Klausurphase bin. Aber es nähert sich mehr oder weniger, nicht unbedingt dem Ende, aber zumindest mit den Klausuren und dann geht es weiter mit den Hausarbeiten. Und apropos Entscheidungen, du hast gesagt, wir treffen jeden Tag hunderte Entscheidungen. Es gibt eine Studie von Quantenphysikern, die sagen, also die Studie besagt, dass der Mensch am Tag 60.000 Gedanken hat und Entscheidungen, also Gedanken
Okay.
hat und dementsprechend auch Entscheidungen trifft, ne? Und das zeigt wiederum, was für ein, was alles in unserem Kopf abgeht, ne? Und vor welchen Herausforderungen wir stehen, auch unbewusst teilweise oder zum größten Teil eigentlich. Umso mehr ist auch wichtig, natürlich darüber zu sprechen, was macht es überhaupt aus, bewusst zu denken und welche Konsequenzen hat es dann auch, unbewusst zu denken, vor allem aus der islamischen Perspektive.
Gerade in Bezug auf den Islam ist es auch wichtig, dass wir die Handlungen auch immer wieder überprüfen, immer wieder schauen, passen sie überhaupt zum Islam oder sind sie islamisch motiviert? Weil du bist ja irgendwie auch gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Also du stehst ja morgens auf und die erste Entscheidung ist ja schon, ob du weiter schläfst oder ob du dann einfach zum Beispiel zum Morgengebet wach bleibst. Und dahingehend ist es dann natürlich auch gerade jetzt auch bei unserem Podcast und dieser Folge auch wichtig zu schauen, welchen Bezug der Islam oder wie wir die besten Handlungen basierend auf den Islam treffen können.
Das stimmt. In der letzten Folge haben wir auch, das war die vorletzte sogar, über Sprache gesprochen.
Ja.
Wir haben ja gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen höchst präzise die Wörter im Koran verwendet und dass vor allem auch jedes Wort ja eine Berechtigung hat. Und das Wort, worum es ja heute drehen wird, ist oft mal ein Thema, so was nicht unbedingt direkt greifbar ist. Es lässt vielleicht zu viel Raum für Spekulation und es gibt sehr viele Interpretationsmöglichkeiten oder sehr vieles auch diesbezüglich zu lesen. Aber der Begriff an sich, ja, worum es sich drehen wird, und du hast gesagt, bewusst denken, bewusst leben, verknüpft man nicht unbedingt mit dem Begriff Taqwa. Aber eigentlich ist es ja Taqwa und es dreht sich um Taqwa. Aber was Taqwa konkret ist, ne, und wie es dann auch praktisch für uns im Leben Anwendung finden kann, wie wir davon profitieren können und vor allem, was Allah SWT diesbezüglich sagt, wollen wir heute inshallah thematisieren. Aber mehr oder weniger aus einer praktischen Perspektive, sowohl die individuelle Komponente betonen, als auch die kollektive. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Gedanken, was du an Erfahrungen mitgebracht hast. Schon da alles bestimmt hier gespeichert und das wird gleich rausgeschossen.
Bei diesem Wetter kommen mir nur die Schweißperlen ausgeschossen. Inshallah, die Gedanken.
Aber was kommt dir in den Kopf, wenn ich den Begriff Taqwa? Nevina.
Wenn ich zuerst Taco höre, dann schießt bei mir das Wort oder die Übersetzung Gottesfurcht raus. Also, dass jemand, der Taqwa hat, der ist gottesfürchtig, der fürchtet sich vor Allah oder und begeht auch dementsprechend islamische Handlungen. Das ist so der erste Gedanke. Und ich muss ehrlich sagen, in den letzten Jahren, auch seitdem ich den Islam praktiziere, habe ich mich damit auch gewissermaßen zufrieden gegeben. Also ich dachte mir, okay, Taqwa ist jemand, der sich vor Allah fürchtet und der gute Handlungen setzt und auch tätigt. Und das war's. Jetzt im groben Sinne. Und aber wir haben uns ja ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, jeder von uns. Und da auch die Frage zurück, was schießt dir durch den Kopf, wenn du Taqwa hast?
Ja.
Ich hoffe, du meinst bei mir.
Also wenn man sich die Übersetzung des Koran anschaut, ne, vor allem wenn man so die Verse liest, wo Allah SWT über Taqwa spricht, dann wird es ja oftmals als Gottesfurcht übersetzt, ne? Und ich habe das auch sehr oft gehört, dann heißt es dann wiederum von einigen Muslimen, aber wir sollen doch nicht Allah fürchten, wir sollen doch lieben, zum Beispiel, ne? Und auf jeden Fall gibt es so ein mehr oder weniger ein Missverständnis. Natürlich, der Begriff Gottesfurcht ist ja nicht falsch, ne? Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen auf den Begriff an sich eingeht, auf die Wurzel eingeht und schaut, wie die Ashab, die Gefährten des Propheten, das verstanden haben, wie Mohammed das praktiziert hat. Ich glaube, das wird uns ein Fenster öffnen, wodurch wir diesen Begriff, der uns gerade vielleicht so ein bisschen eng, ein bisschen unklar vorkommt, ne, was damit gemeint ist, dass unser Horizont inshallah dadurch erweitert werden kann. Und nach unserer Recherche, ja, von auch auf Grundlage natürlich Aussagen von Gelehrten und Hadith, ja, die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Art und Weise, wie die Sahaba, ja, wie die Ashab, wie die Gefährten des Propheten das ausgelegt haben, geht ja ganz klar hervor, ja, was unter anderem damit gemeint ist. Und zwar, dass es ja vom Wortstamm Wiqaya kommt und so viel bedeutet, wie sich zu hüten, zu wahren, zu schützen, ja. Und interessant ist ja die Begebenheit und das Ereignis mit Umar radiallahu an. Vielleicht kannst du ja die Überlieferung mal erwähnen, wo er genau das eigentlich auch gefragt hat. Also die Diskussion, die wir gerade haben, hatten sie auch damals gehabt. Und sie wollten ja auch voneinander profitieren und verstehen, was Allah meint. Was meint er mit diesen Begriffen? Was meint er mit dieser Sprache? Damit sie ja sozusagen ihrem Sinn des Lebens ja auch nachkommen können. Das heißt, wir reden ja hier auch nicht einfach aus einer philosophischen Perspektive über Begriffe, damit wir mit Begriffen jonglieren können, weil es uns Spaß macht, sondern es hat ja eine praktische Relevanz. Und was könntest du zum Beispiel an dieser Überlieferung noch erwähnen?
Die Überlieferung war auch, glaube ich, eine der ersten Überlieferungen, die ich zum Thema Taqwa gehört habe. Und ich denke, und das ist auch nur logisch, dass man die auch immer erwähnt, wenn es um Taqwa geht, weil dort auch Taqwa gewissermaßen definiert wurde. Und zwar handelt es sich ja darum, dass Omar radiallahu anhu einen Sahabi gefragt hat, was ist Taqwa?
Ubay bin Ka'b radiallahu anhu.
Und er hat dann geantwortet, was tust du, wenn du durch einen Dornbusch gehst oder durch einen Weg gehst, der voller Dorn ist? Daraufhin hat Omar geantwortet, dass er seine Jalabia hochzieht und bedacht und sich mit großer Vorsicht durch den Dornbusch geht. Und da meinte Ubayd ibn Ka'b, radiallahu anhu, genau das ist Taqwa. Also dieser Moment oder dieser Modus, wo du bedacht und geschützt und vorsichtig einen bestimmten Weg entlang gehst. Und das ist dann Taqwa.
Das Interessante, wenn man einfach mal diese Überlieferung so ein bisschen weiterdenkt, ne? Dass man sich ja die Frage stellt, auch hinsichtlich der Relevanz des Themas, ne? Also Ubay bin Ka'b, ja, also Omar radiallahu hat ihn ja nicht umsonst gefragt, weil er ja natürlich eine bestimmte Stellung hatte, ne, mit seinem Wissen. Und er sagt ja, was machst du, wenn du einen Weg beschreitest? Und das impliziert ja mehr oder weniger, dass natürlich der Mensch ein Ziel hat, ja. Und der Weg führt ja zu diesem Ziel. Und Omar radiallahu anhu spricht ja von Dornen. Ja, das heißt, dass man Gefahren erkennt, die zwischen dir und deinem Ziel stehen. Und sich diesen Gefahren bewusst zu sein und bewusst seine Vorkehrung zu treffen, seine Handlung zu setzen, das ist ja die Herausforderung und die Kunst am Ende des Tages, weil es ja nicht einfach ist. Wir haben ja gesagt, der Mensch hat mindestens 60.000 Gedanken am Tag. Das heißt, Mit welchen Gedanken spielst du denn in deinem Alltag? Bist du dir bist du dir deinem Ziel, ja, sozusagen bewusst? Wie intensiv führst du dein Ziel täglich vor den Augen? Also, wozu lebst du? Dein Sinn und Zweck des Lebens. Und erkennst du die Hindernisse, die Barrieren, die zwischen dir und deinem Ziel stehen? Und erkennst du die Notwendigkeit, deine Schritte, deine Gedanken, deine Handlungen vorsichtig zu setzen, bedacht zu setzen und bewusst zu setzen, damit du an deinem Ziel ankommst, ne? Und das Thema ist extrem wichtig, weil Abu Dharr radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sagte, es gibt einen Vers, wenn die Menschen sich daran binden, so reicht es ihnen vollkommen aus. Ja, und es wird gefragt, oh Gesandter Allahs, welcher ist es? Und er sagte, es ist der Vers, wo Allah sagt, und dem, der Allah fürchtet, schafft er einen Ausweg und versorgt ihn, von wo er nicht damit rechnet. Und hier wurde wieder für Taqwa fürchten erwähnt, ja. Und es wird ja zum Beispiel auch überliefert, dass der Prophet sagt, weder der Schwarze hat einen Vorrang gegenüber dem Weißen, noch der Weiße gegenüber dem Schwarzen, außer eine Gottesfurcht. Das heißt, die Stellungen der Menschen wird nicht anhand ihres Einkommens, ja, ihres Aussehens oder ihrer Nationalität bewertet, sondern auf Grundlage von Taqwa. Mhm. Warum? Weil hier herrscht ja auch eine Chancengleichheit. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt jeden Menschen unabhängig von seiner Hautfarbe, von seiner Herkunft, Kapazität oder Reichtum, die Möglichkeit, die Kapazität, sozusagen durch Eigeninitiative die Erkenntnis zu machen, ich muss ja bewusst mein Ziel auswählen, ich muss ja bewusst einen bestimmten Weg durchgehen, um an Ziel anzukommen. Und dadurch wertet Allah subhanahu wa ta'ala auch die Menschen. Und hier aus der individuellen Perspektive, ne? Was meinst du, was heißt das dann konkret und praktisch für uns, wenn man über Taqwa spricht?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, praktisch bedeutet das, oder könnte es bedeuten, dass man allgemein erstmal schaut, dass man seinen Tag selber dem auch anpasst. Also man steht ja auch, wie wir schon vorher erwähnt hatten, vor sehr, sehr vielen Entscheidungen am Tag. Also sprich, wenn du aufstehst, dann muss ich entscheiden, okay, schlafe ich jetzt weiter oder bete ich das Morgengebet? Das sind also, oder nach dem endgültigen Schlaf stellt sich dann die Frage, ob man zur Arbeit geht oder welche Arbeit man begeht oder gehe ich mit dem Freund raus oder mit dem und dem. Also das sind tausende Entscheidungen, die dann oft unbewusst getroffen werden. Und ich denke jetzt im Zusammenhang mit Taqwa, dass man dann den Weg wählt, der noch entfernter vom Dornbusch ist. Also das sind meine Erstgedanken. Wie schaut es bei dir aus? Kannst du es auflösen?
Ja, also ich würde sagen, das, was du gesagt hast, ist ein Resultat, ne, von dem, wenn man sich den Gefahren auch bewusst ist. Also ich würde zum Beispiel einen Schritt zurückgehen und mir sozusagen die Frage stellen, welche Hindernisse haben wir aktuell im 21. Jahrhundert als Muslime, vor allem als die größte Minderheit in Deutschland hier. Ja? Und ich denke, eines der größten Hindernisse und Herausforderungen, ja, was zwischen uns und Allah da steht, oder zwischen uns und dieses bewusste Denken steht, ist ja an sich, dass wir hier natürlich unter bestimmten Werten und unter bestimmten philosophischen Ansichten und Werte oder Weltperspektiven groß werden, ja. Also das Denken wird auf eine bestimmte Art und Weise schon geformt. Die Grundlage, woraus all deine Handlungen abgeleitet werden, ist ja deine Sicht über das Leben.
Ja.
Und diese Sicht wird ja schon von klein aus gebildet und geformt.
Und das ist ja auch, dann die Sicht auf den Dornbusch. Also
genau.
Dann kann es ja sein, dass du den Dornbusch nicht als Dornbusch wahrnimmst,
genau.
Sondern als ein, wunderschönen Garten oder als Blumenstrauß.
Also definitiv. Und hier ist interessant, dass wir natürlich, in einer bestimmten Gesellschaft natürlich leben. Und auf der ganzen Welt dominiert eigentlich der Gedanke von, oder die Idee von Individualismus, ja, und individuellen Freiheit. Das ist mehr oder weniger die dominierende philosophische Ansicht, die auch die Menschen in ihrem täglichen Leben auch beeinflusst. Und wenn man einfach mal auf die Grundlage des Gedanken eingeht, ja, was mehr oder weniger auch die Botschaft vermittelt, dass sozusagen der Mensch sollte gemäß seinem Verstand handeln, sein Verstand führt ihn zur Erkenntnis, dass er sozusagen, damit er ja zu vollkommenen Menschen ja auswachsen kann, muss er frei sein. Das heißt, die Bedingung, ja, damit man vollkommen sein kann, dass, damit der Mensch ausreifen darf, ja, gemäß liberalen Ansichten, die Bedingung dafür ist die Freiheit.
Ja.
Und dann heißt es sozusagen im selben Atemzug gleichzeitig, damit sozusagen der Mensch ein glückliches Leben führen kann, muss es den Individualismus geben, also die Freiheit, persönlich selber Entscheidungen treffen zu können, dass der Mensch als Maß aller Dinge betrachtet wird, ja, der menschliche Verstand, dass sozusagen diese persönliche Freiheit gefördert wird und zugleich die Freiheit an sich selbst auch.
Und auch, dass der Mensch erkennen darf oder selber bestimmen darf, was gut und was schlecht ist.
Was Glück ist und was kein Glück darstellt, was Erfolg und Misserfolg darstellt. Ja. Das heißt, die Quelle der gesamten Erkenntnisse ist der Mensch dann selbst. Ja, und hier werden dann interessanterweise auch zugleich zwei Bedingungen gestellt, damit das realisiert werden kann. Und ich finde diese zwei Bedingungen interessant. Erstens ist, dass das Individuum als ein autonomes Individuum verstanden wird. Das heißt, es darf nicht von außen auf ihn eingewirkt werden, damit er eine Entscheidung trifft, ja, sondern er selber muss aus sich hinaus eine Entscheidung treffen. Das heißt, das Individuum selber mit seinen eigenen Ideen, Auffassungen, ist Maß der Dinge wiederum. Und zweites Kriterium ist, wie John Stuart Mill auch sagt, er sagt gemäß sozusagen dieses Harm Principle, ne? Das heißt, meine Freiheit, ja, darf nicht zugleich mit deiner Freiheit tangieren. Also ich darf dich in deiner Freiheit dann automatisch nicht einschränken. Das ist die Grundlage, womit wir eigentlich mehr oder weniger auch groß werden. Und ich finde ein Zitat, was dann also diesen Aspekt hervorbringt, auch von John Stuart Mill, ist, er sagt zum Beispiel, der Mensch ist Alleinherrscher über sich selbst, über seinen Körper und seinem Geist. Ja? Also was hat zum Beispiel jetzt dieser Aspekt mit bewusstes Leben zu tun? Ich denke, man kann dazwischen eine sehr gute Brücke schaffen, weil bewusst Leben bedeutet ja nichts anderes als, dass der Mensch, der ein Diener ist, erkennt, dass er ein Diener ist und dass er sich eher eigentlich Allah unterordnen muss.
Bewusst islamisch leben.
Genau, dass er dann versteht, nicht seine Gedanken sind Maß aller Dinge, sondern er benutzt seinen Verstand, um die Erkenntnis zu machen, dass ein Schöpfer existiert, dass es Propheten gibt, die die Botschaft gebracht haben, dass er seine Begrenztheit versteht und versteht, dass er sich unterzuordnen hat. Weil Taqwa aus dieser Perspektive, ja, bedeutet dann nichts anderes als, dass der Mensch in all seinen Handlungen den Rechtsspruch Allah subhanahu wa ta'ala beachten muss. Es ist nicht so, dass er seinen eigene Entscheidung, eigene Hawa, eigene Neigung, eigene Auffassungen als Maß der Dinge heranzieht, sondern dass er bedacht sein muss, bewusst verstehen muss, okay, damit, also wenn ich etwas machen möchte, muss ich schauen, was Allah und sein Gesandter dazu gesagt haben. Und damit das auch natürlich generiert werden kann, ist ja wichtig, dass man sich das nötige Wissen aneignet. Das heißt, der Weg zum bewussten Leben ist ja nichts, ist ja genau das. Ich brauche das Wissen, welches meine Handlungen betreffen. Weil entweder entscheide ich ja selber, das wäre dann nicht bewusst Muslim zu sein, ja, sondern der Muslim muss ja sagen, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und wenn ich etwas machen möchte, muss ich auf den Rechtsspruch von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten achten. Und es gibt hier einen sehr schönen Vers, auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Und das heißt, bei deinem Herrn, sie sind nicht gläubig, sie haben keinen Iman vollzogen, ehe sie nicht Allah und seinen Gesandten als Richter über alle Themen erheben, was unter ihnen strittig ist. Und dann heißt es folgend darauf, und sich dem Rechtsspruch fügen. Und das heißt ja nichts anderes als, in dem Falle dann auch Taqwa zu haben. Und ich denke, man kann diesen Aspekt dann auch sicherlich füllen mit Beispielen. Ne? Zum Beispiel jetzt, ich mache Abitur und es gibt eine Abi-Feier. Da wird vielleicht Alkohol getrunken. Bewusst Muslim heißt er dann, okay, ich tue jetzt nicht, was ich mag oder was die Gesellschaft von mir möchte, sondern was Allah subhanahu wa ta'ala von mir möchte. Und was ist jetzt der Rechtsspruch in dieser Sache jetzt? Abi-Feier, gehen, nicht gehen, unter welchen Bedingungen kann ich gehen, welche Bedingungen kann ich nicht gehen? Und das nötige Wissen dazu, sich anzueignen, ist dann Taqwa auch.
Und dabei geht's ja auch nicht nur um bestimmte Rechtssprüche per se, sondern auch um das Konzeptionelle. Also es kann ja Dinge geben, die sind vielleicht sogar auch, die sind vielleicht sogar erlaubt, aber die beinhalten Zweifelhaftes. Du weißt, okay, so rein rechtlich dürfe ich mich in diesem Raum bewegen, aber wir wissen beide, dass das jetzt nicht die beste Handlung ist.
Ja.
Und es ist auch nicht die Handlung, die jemand mit Taqwa auch machen würde.
Das stimmt.
Also dieses Konzeptionelle, also natürlich erstmal die Rechtssprüche, die muss man auch beachten, gar keine Frage. Und darauf basieren, um eben zu entscheiden, ist es jetzt wirklich Gottesfurcht oder ist es einfach nur Gesetzestreue am Islam? Mhm. Was ja auch nicht schlecht ist, sondern das ist was Gutes. Aber diese Taqwa ist dann auch dieses Konzeptionelle. Dann sagst du, okay, ich dürfte mich dort bewegen oder dort und dorthin gehen, aber ich tue es nicht aus gewissen Gründen. Also weil es einfach nicht schön ist, es ist nicht gut, das zu tun. Viel lieber beschäftige ich mich damit, weil an sich ist auch die Zeit ein sehr kostbares Gut. Mhm. Und du hast am Tag auch eine begrenzte Zeit. Du hast auch begrenzte Entscheidungen, die du treffen kannst. Und dann kommt es immer darauf an, dass du dich in diesen Entscheidungen für das Richtige entscheidest, bewusst. Und natürlich kann man ja schwer sagen, dass man sich von Geburt aus spontan immer für das Gute entscheidet. Mhm. Und dazu zählt ja der Weg des Wissens. Also dazu zählt ja, dass man sich dieses Wissen aneignet,
ja,
um dann, wenn es auf ankommt, diese Entscheidung zu treffen, sich für das Richtige entscheidet.
Definitiv. Definitiv. Zum Beispiel, dass man ein Geschäft anfangen möchte, ne? Tijara. Also in welchem Rahmen darf ich mich jetzt bewegen? Taqwa würde dann bedeuten, ich schaue, was Allah und sein Gesandter dazu gesagt haben, in welchem Rahmen darf ich mich bewegen, in welchem nicht, ja? Beispielsweise Bitcoins, ja? Beispielsweise auch, dass man sagt, ja, ich, auf den die Absicht ist ja gut, ich möchte eine Moschee bauen, aber ich nehme Kredit mit Zinsen.
Ja, ein schickes Auto, das ich mir kaufe.
Also hier muss man ja verstehen, am Ende des Tages ordnet ja die Quelle deines Denkens dein Denken und deine Entscheidungen. Das heißt, Taqwa bedeutet in dem Fall dann auch zu gucken, ist das dann erlaubt oder nicht erlaubt, ne? Oder die Art und Weise, wie wir Beziehungen aufbauen. Und ich denke so, die Herausforderung am Ende des Tages besteht dann darin, wenn wir das aus individueller Perspektive betrachten, bewusst Muslim zu sein, dass wenn wir schaffen, ja, weil wir haben ja von Dornen gesprochen, von Hindernissen gesprochen, ja. Ein Hindernis war ja gewesen, dass unser Denken sich an den Islam ordnen muss, ne? Und dass wir vor der Herausforderung stehen, so, weil man mit einem bestimmten Verständnis von Freiheitsgedanken groß wird, dass man nicht unbedingt versteht, welche Rolle der Mensch dann hier einnimmt und welche Rolle die Offenbarung. Und die Herausforderung besteht ja darin, eigentlich eine mehr oder weniger eine Art des Denkens zu etablieren, was stets an die Textquellen orientiert. Zum Beispiel die Relevanz von Nikah. Ja.
Ja,
ja, also Thema. Heiraten. Ja, einen Ehevertrag einzugehen. Am Ende des Tages ist es ein Vertrag. Ja. Mhm. Aber der so viel ausmacht. Aber sehen wir darin eine Relevanz? Ja oder nein? Und das, also inwiefern wir das interpretieren, hängt ja von unserer Denkweise dann wiederum ab.
Ja, also gerade das Thema Ehe ist auch immer so ein sehr heißes Thema, weil der Weg zur Ehe ist auch meistens sehr steinig und sehr holprig. Und dort lauern auch teilweise auch sehr, sehr viele Dornbüsche und auch sehr, sehr viele Dornen. Und da stimmt. Zeigt sich auch wirklich, inwieweit man sich am besten von den Dornen fernhält und wie nicht. Und ich finde persönlich, und das wäre auch jetzt ein anderer Punkt und eine andere Perspektive, dass man das am einfachsten in der Gesellschaft hat. Mhm. Also wenn ich jetzt mich wirklich als einsamer Wolf sozusagen durch das Leben schlagen müsste, ja, und mich jedes Mal auf selbe alleine für eine Sache entscheiden müsste, dann hätte ich, glaube ich, sehr, sehr oft Schwierigkeiten. Weil es ist so oft so, dass wir anfangs stark sind und so denken, ist doch klar, du bist selbstbewusst, mutig, du gehst die Sache ran. Aber zur Zeit wird man ja schwächer und schwächer und schwächer. Mhm. Das ist ja auch irgendwo eine natürliche Veranlagung, dass sich der Mensch selber auch seinem Umkreis anpasst. Und was ich in den Raum werfen möchte, ist, dass es im Kollektiv allgemein einfacher ist, diese Taqwa zu spüren, umzusetzen, auch darauf basierend Handlungen zu treffen. Weil wenn man alleine ist, ist man anfangs meistens stark, aber mit der Zeit wird man schwächer. Also anfangs hat man noch dieses klare Denken, was du anfangs besprochen hast oder angesprochen hast, aber mit der Zeit wird das immer schwieriger und mit der Zeit fängt man an, gewisse Kompromisse einzugehen. Und wenn man dann niemanden hat, der auf den Dornbusch aufmerksam macht und sagt, hey, da ist ein Dornbusch, Achtung, du trittst in die Mitte der Falle?
In
Nee,
der Mitte, mitten in
mitten in
den.
die Falle, so rum. Du trittst mitten in die Falle, dann ist das ja noch schwieriger.
Definitiv.
Und dieses Kollektiv oder auch diese Gemeinschaft, die es dann gibt, unterstützt ja auch einem mit Ratschlägen. Also, dass man sich nochmal vortrifft, dein Bruder oder die Schwester hat noch eine andere Perspektive auf das Thema und kann dir noch einen besseren Tipp geben. Vielleicht ist ja deine Sicht beschränkt. Du kannst nicht bewusst, sondern vielleicht unter Druck keine guten Entscheidungen treffen. Und deswegen ist der kollektive Aspekt im Prinzip genauso wichtig wie der individuelle Aspekt.
Definitiv. Also eigentlich, wenn man nicht Acht auf den kollektiven Aspekt gibt, kann es sogar nur eine Frage der Zeit sein, bis man als Individuum einbricht, ne? Und weil der Prophet Muhammad sallam sagt, den einsamen Wolf, den einsamen Schaf frisst der Wolf, ja? Und so sagt ja auch Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über Taqwa spricht, spricht er das auch im Kollektiven an. So heißt es zum Beispiel im Koran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha qatqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Was ja auch mehr oder weniger bedeutet, oder ihr glaubt, ja, fürchtet Allah subhanahu wie es ihm geziemt und stirbt nicht anders als Muslime. Und hier benutzt auch Allah subhanahu den Begriff Taqwa. Und das heißt, wir sind dazu angehalten, als Kollektiv dieses Bewusstsein zu generieren, ja, und gegenseitig aufeinander Acht zu geben. Und genauso heißt es ja auch im Hadith, Prophet, der Muslim ist das Spiegelbild des Muslims, ja. Und das vereinfacht ja, weil der Mensch ist ja ein Gesellschaftswesen. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, ja. Und am Ende des Tages müssen wir umso mehr dann natürlich darauf Acht geben, dass wir das Ziel, was wir definieren, zwar Allahs Wohlgefallen, als Kollektiv anvisieren. Und die Gefahren und die Hindernisse, ja, die als Dornen beschrieben wurden, sie stehen ja vor, also sie sind ja ein Hindernis für uns alle. Ist ja nicht so, dass du deine Hindernisse hast und ich meine Hindernisse nicht habe oder so. Natürlich individuell hat man wiederum andere Hindernisse, aber es gibt Haupthindernisse, die mit denen begegnet jeder. Ja, und ein Aspekt, was auch aus kollektiver Perspektive das bewusst Muslim zu sein, ja, sehr wichtig ist zu erwähnen. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir natürlich Hindernisse haben. Ja, und ich denke, eines der größten Herausforderungen als Muslime, als muslimische Community, die hier zueinander als Minderheit lebt, ist ja, dass die Mehrheit, also die Gesellschaft an sich, auch in ihrer Wertevorstellung, ja, in ihrer Überzeugung, in ihrer Perspektive des Lebens, Bewertung von Gut und Schlecht, durch die Geschichte hinweg einen Wandel erlebt hat. Das heißt, wenn wir einfach die historische Entwicklung Europas einfach angucken, dass die Religion am Anfang einen sehr wichtigen Wert hatte, ja, hohe Stellung hatte, dass es sozusagen immer mehr an sozusagen Relativierung zugenommen hat, ja, dass die Religion immer mehr ins Private gedrängt wurde, bis am Ende vielleicht davon mehr oder weniger sehr wenig übrig geblieben ist. Das heißt, die Relevanz der Religion oder von Gott wird immer weniger. Werte wie zum Beispiel oder Auffassungen über das Geschlecht, ja, wie sich das durch die Geschichte hinweg transformiert hat. Vor allem die letzten 100 Jahre gibt es ja einen sehr, sehr starken Wandel darin, ne? Wie man das Geschlecht definiert, dass man nicht mehr von Mann und Frau ausgeht, sondern von sozial konstruiertem Geschlecht, ja. Dass eine Gesellschaft selbst entscheiden kann, ja, oder eine Gesellschaft selbst entscheidet, welches Geschlecht, ja, sozusagen vorhanden ist, welches nicht, dass Mann und Frau an sich dann relativ sind, sozial konstruiert sind. Das ist ja auch eine Transformation in den Gedanken. Und auch was Glück bedeutet, ja, entweder durch Konsum, durch Erfolg, also materiellen Erfolg, durch Karriere oder durch was anderes. Das heißt, die Auffassungen, sie schweben ja förmlich in der Luft und wir sind ja auch mitten in dieser Atmosphäre drin. Und wir merken ja dann auch plötzlich, wenn als Corona da war, war die Gesellschaftsstimmung, die Ziele wiederum ganz anders verlegt. Da war plötzlich die Gesundheit im Fokus. Aber es verschiebt sich immer wieder je nach Umständen. Und für uns ist dann, also das Hindernis, was man konkret beim Namen erwähnen muss, ist ja, wir als Community stehen vor der Herausforderung, uns diesem Wandel bewusst zu sein, bewusst zu verstehen, dass wir Werte haben, die aus den Quelltexten kommen, die wir wahren müssen und die wir sowohl etablieren, anwenden müssen, als auch an die nächste Generation weitergeben müssen. Und das ist das ist nicht nur ein Dorn, sondern es ist eine Dornplantage, förmlich die ganze Zeit reproduziert wird. Und wir müssen uns dessen auch bewusst sein. Ja? Und ich glaube, ein Aspekt, den wir auch in dem Kontext noch erwähnen müssen als Abschließenden, also worin sollte am Ende das ganze Thema münden? Natürlich darin, dass das muslimische Leben vereinfacht werden muss. Das heißt, je bewusster wir als Individuen Muslime leben, je bewusster wir als Kollektiv leben, desto vereinfachter wird das islamische Leben hierzulande.
Inwiefern?
Zum Beispiel, dass wir, du hast das Beispiel mit der Ehe angesprochen, dass wir im Rahmen der Taqwa, der Grenzen, die Allah SWT definiert hat, so heißt im Hadith, der Prophet sagt, jeder König hat Grenzen. Und die Grenzen Allah SWT sind klar, das ist seine Scharia. Okay, mhm. Das ist sozusagen der Rahmen, den Allah SWT definiert hat, worum wir uns bewegen dürfen. Wenn wir als Community Strukturen schaffen können, wie man eine Halal-Beziehung eingehen kann, okay? Wie man sozusagen dieses große Themenblock vereinfachen kann, ja? Wie beispielsweise man Herausforderungen, die uns in der Zukunft treffen werden, vereinfachen kann. Zum Beispiel wie Gebet am Arbeitsplatz.
Ja.
Aktuell meine Wahrnehmung, also in der Vergangenheit war es zumindest so, man ist dieser Konfrontation aus dem Weg gelaufen. Ja, also ich habe kaum Eltern gesehen, die sich dafür stark gemacht haben und das offen angesprochen haben, okay, mein Kind betet, ich möchte, dass er in der Schule auch einen Raum bekommt fürs Gebet. Wenn wir das offen ansprechen, dann vereinfacht es ja auch für die kommende Generation. Das heißt, für sie Taqwa zu etablieren, anzuwenden, wird vereinfacht.
Ja.
Ja, und genauso auch Gebet am Arbeitsplatz, in der Schule, Uni, was weiß ich.
Ich meine, das haben wir auch, wenn man das jetzt ein bisschen flacher betrachtet, auch die Generation der Gastarbeiter getan. Also die haben ja sozusagen die ersten zwei der Generation, die haben auch dafür gesorgt, dass das diese ganzen türkischen nicht Gemüse-Lied, sondern allgemein eine türkische Kette gibt mit einem Fleischangebot, was gemäß den islamischen Richtlinien gestartet worden ist. Stimmt, oder ja. Auch, dass man allgemein so eine Kultur auch schafft irgendwo. Mhm. Und das hat zum Beispiel uns vereinfacht, dass wir auch einfach Fleisch kaufen können, als Beispiel. Jetzt wäre natürlich wichtig, dass man ja auch andere Schwierigkeiten hat, als es nur das Fleisch kaufen. Das sind die Schwierigkeiten, die du angesprochen hast. Und ich glaube, da herrscht noch sehr viel Diskussionsbedarf, auch mit der Mehrheitsgesellschaft, auch, dass man seine Sorgen, Nöte und Wünsche auch nach außen kommuniziert. Damit eben die kommenden Generationen sich vielleicht um andere Themen kümmern können. Und inshallah schaffen wir das. Inshallah ist der Gedankenwasser-Podcast ein erster kleiner Schritt dahin.
Inshallah. Also mehr oder weniger vielleicht so, wenn man das zusammenfassen kann, ne? Dass der Muslim bewusst ja im Leben denken muss, ja, vor allem aus der Perspektive des Islam, und dass er sich dann auch sich klaren sein soll darüber, welche Herausforderungen, Schwierigkeiten stehen ihm bevor und wie kann er diese überwinden, wie kann er Wege finden im Rahmen des Islam, um an sein Ziel trotzdem anzukommen, ja. Und hier kommen natürlich den Moscheen auch eine große Rolle zu, ne? Wie zum Beispiel, der Atheismus ist ja auch ein Dorn, was vorhanden ist. Wie können wir dann das Thema in den Gemeinden, in den Moscheen als Lehrinhalt vermitteln für die nächste Generation? Weil das ist ja nichts anderes als, sie auch darauf zu sensibilisieren, um bewusst nachzudenken, bewusst sich sozusagen dem Umstand bewusst zu sein und die Handlungen gemäß dem zu setzen, was Allah SWT zufriedenstellt und sich von dem zu hüten, zu wahren, Ja, Wiqaya, sich zu entfernen, distanzieren, was Allah subhanahu wa ta'ala's Zorn erregen kann. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns darin erfolgreich werden lassen.
Amin, Sheikh.
Und Astaghfirullah, du Sheikh, du studierst auch Islamologie.
Ah.
Und ja, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen.
Es war eine gute Konklusion am Ende.
Alhamdulillah.
Barakallahu
Mafik,
fiek.
Bruder.
War auf jeden Fall sehr lehrreich.
Alhamdulillah.
Ich hoffe auch, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Lasst uns auch wissen, welche Erfahrungen ihr mit Taqwa gemacht habt und was ihr davon denkt. Schreibt es in die Kommentare. Vergisst nicht zu liken und zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Wabarakatuhu.